In dieser Folge vom Swiss Podcast Magazin, da wollen wir natürlich wissen, wo geht denn die Reise her in der Schweizer Medienlandschaft? Und diese Frage, die stellen wir dem Mann, der das Urgestein ist in der Schweizer Medienbranche, wenn man so will, am Medienexperten, Journalist und Verleger Matthias Ackeret.
Danke vielmals, Stefan, für die Einladung.
Swiss Podcast.
Ich habe ganz viel vor mir. Ich habe es persönlich vor mir. Ich habe «Der Magier» von Hiva Oa, das Buch von dir da. Erzähl mir mehr. All die, die Matthias Ackeret kennen, vielleicht noch als VJ von damals oder als Verleger von persönlich. Was gibt's da alles noch für Facetten bei dir?
Ja, also das war natürlich ein wichtiger Schritt. Vor 30 Jahren war das, 31 Jahre. 1994, wo wir gestartet sind mit Tele Zürich. Das war eigentlich immer noch mein Wunder, dass ich am Urteam angehört habe mit dem Dialekt von Tele Zürich. Und das habe ich natürlich schon noch geprägt. Auch die ganze Arbeitsweise mit dem Roger zusammen zu arbeiten und das schnelle Arbeiten, das hat mir gelegen. Und das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Und jetzt, ja, seit 2015, Entschuldigung, seit 2015 sind wir mit dem persönlich in Zürich. Wir sind vorne lange in Rapperswil gewesen. Und seit 2014 bin ich Verleger, Eigentümer, also Haupteigentümer, Hauptaktionär vom persönlich. Mein alter Freund Manfred Klemann ist minderheitsbeteiligt und Verwaltungsratspräsident. Und jetzt stemmen wir irgendwie das Boot mit uns beiden.
Heute bist du in einem Podcast-Gast. Du hast natürlich mit dem Medium Radio, mit dem gesprochenen Wort von Anfang an zu tun, und zwar bei Radio Munot.
Ja, 1983. Also sogar noch früher. Wir haben 1981 haben wir einen Piratensender gehabt, der heisst Radio Tutti Frutti. Da haben wir eigentlich aus dem Kanton Zürich nach Schaffhausen eingestrahlt. Ich hatte dort Übernahme Roger gehabt, der andere war der François gewesen. Und wir haben immer gesagt, wir sind ein legaler Zürcher Sender, wo man Schaffhausen kann hören. Also in der Adaption zu Radio 24, die von Gomo gesendet hat. Und dort hat eigentlich meine Begeisterung angefangen. Ich habe mit 14, nein, früher noch, mit 11 habe ich bei der Sendung Otter, das ist die grösste Radiosendung, die es in der Schweiz je gegeben hat, 1 Million Zuhörer gehabt, immer am Samstagmittag. Hans Gmür hat da moderiert gehabt, im Brunnenhof, an und dazu mal, habe ich einen Limerick-Wettbewerb gewonnen, das ist gegangen. In Uwiesen wohnt der Peter Keller, fuhr mit dem Rad immer schneller, fuhr durch die Nacht, da gab es eine Nacht, er meinte, er sei der Uri Geller.
Und ich habe gesehen, du kannst den Limerick heute noch auswählen.
Den kann ich heute mit, und der hat mich geprägt, hat 20 Franken gegeben vom Schweizer Radio, und der Ueli Becksee, der Hans Gmür selig, Elisabeth Schnell selig, haben den staccato-mässig miteinander vortragen in dem Radio. Und ich bin, glaube ich, noch nie so berühmt gewesen wie dort als Elfjähriger. Alle haben das gehört im Dorf, überall. Das war ein halbes Jahr lang das Thema in Uwiesen, wo ich aufgewachsen bin, im Zürcher Wieland. Und dort ist eigentlich die Leidenschaft geweckt worden für das Medium. Und dann später ist natürlich Radio 24 gekommen und so. Und ja, das ist eigentlich immer meine Erfüllung gewesen, in Medien zu gehen.
Was hat sich alles verändert in dieser Zeit? Ich versuche, in der Vergangenheit zu gehen, zum Verstehen, wo stehen wir heute? Woher kommen wir, dass wir auch eine Grundlage haben, um eine Prognose zu machen, wohin wir uns dann bewegen?
Ja, es hat sich eigentlich alles verändert. Es hat sich alles verändert und ist gleich geblieben. Also ein Medium ist am Schluss ein Medium. Man teilt einer grösseren Öffentlichkeit in der Regel etwas mit. Wir sind zwei und hoffen, dass ein bisschen mehr zuhören. Aber früher eben, das Beispiel eben, Radio DRS, oder wie es heisst, Büro Münster, auch noch dazu mal, eben so ein Limerick-Wettbewerb, wo ein ganzes Dorf das hört, das gibt es natürlich heute schon lange nicht mehr. Oder? Also die Medien haben heute natürlich auch ganz einen anderen Stellenwert. Dann ist ja Radio 24 gekommen, 79, ich war in der Kante in Schaffhausen, hat auch mitgefiebert, ist man auf dem Bürkliplatz, 5000 Leute, oder? Alle haben einen Sender wollen hören, der irgendwie die Musik gebracht hat, die man wollte. Und heute ist ja jeder, der rumläuft, in seinem eigenen Sender. Du kannst mit dem iPhone die ganze Welt erreichen. Und das hat sich natürlich fundamental geändert, dass du heute im Prinzip als Sender, als Medium eigentlich dein Publikum muss finden. Und früher war es umgekehrt, dass eigentlich das Publikum hat müssen sein Medium finden. Und das ist eigentlich das, was in den vergangenen 40, 50 Jahren passiert ist.
Da, wo wir heute stehen, wie macht man das? Was sind Best Practices? Ich habe das Gefühl, wenn man rausschaut, ich mit dem Marc Jäcki geredet, der gesagt hat, wir sind einer der ersten Radiosender gewesen, wo die Sendung genau als Podcast ausgespielt hat. Aber ganz genau wissen wir nicht wirklich, was wir machen mit dem Podcast. Sind viele noch in einer Findungsphase? Sind wir noch in dieser Umbruchsphase drin? Oder sagst du doch, es gibt gewisse, wo bereits den Weg für sie gefunden haben?
Ja, ich glaube schon. Podcast ist schon attraktiv. Wir machen ja auch einen bei Persönlich.com, wo in der Regel rede ich mit irgendeinem Redaktor oder Redaktorin über aktuelle Medienthemen. Warum mache ich das? ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich immer der, der immer dort ist. Und dann gibt es einfach eine gewisse Konstanz, weil das Problem ist einfach immer, man fängt mit einem Produkt an, am Anfang sind alle euphorisch und dann irgendwie nach 3-4 Monaten sagt man, oh, jetzt wollen wir es machen, jetzt lassen wir es einmal ausfallen. Und das Wichtigste ist eigentlich bei einem Podcast auch die Regelmäßigkeit. Einfach, dass der der hört, eben die Leute, die jetzt hier rumlaufen durch Zürich durch mit einem Kopfhörer.
Also
dass,
Konstanz, Kontinuität.
Kontinuität, dass du auch weißt, ein bisschen, was dich erwartet bei diesem Medienprodukt. Oder? Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Du hast mich vorhin gefragt, was ist ein erfolgreiches Medienprodukt? Ich glaube, ein erfolgreiches Medienprodukt muss eigentlich der, der es macht. Also ich habe selber heute eben den Verlag, wir haben 8 Leute an der Pirmasdorfer Strasse, wo jeden Monat auch den Lohn wollen, müssen wir genau wissen, für wer sind wir da, welches Produkt machen wir, oder? Und dann hast du in der Medienbranche noch Chancen, oder? Und ich sehe natürlich viele Medienprodukte, viele Zeitungen, wo man irgendwie nicht mehr so richtig weiss, wer ist eigentlich das Publikum, das sie ansprechen. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, es sind verschiedene Trends. Es wird alles immer billiger. Gratis, oder? Also die Leute können heute überall im Internet und auf dem iPhone und jetzt kommt dann noch künstliche Intelligenz, können sie eigentlich die Inhalte alle gratis beziehen. Das ist schon ein riesen Problem. Also du musst irgendwo auch einen Anreiz schaffen, dass die Leute vielleicht sogar sagen, wir zahlen für das, oder? Und das hat sich natürlich brutal geändert. Und dann natürlich der Zeitdruck. Du hast heute eine Konkurrenz von so vielen Medien, dass eigentlich der, der am anderen Ecke hockt, dass der eigentlich mal auswählen und sagen, ich finde das spannend, was ihr jetzt macht, Stefan und ich, wir hören das ist fertig.
Ja, sag ich, das Überangebot, das da ist, man muss selektieren, man muss herausfinden, was passt denn wirklich zu mir.
Ja, und natürlich, und die Leute sagen immer eben, Medienvielfalt sei gefährdet und es gäbe immer weniger gute Medien. Das stimmt gar nicht. Wir haben noch nie so viele Medien gehabt wie jetzt, oder? Aber das Problem ist natürlich vom einzelnen Medium oder vom Podcast, dass du dein Publikum findest.
Du hast 2 Aussagen gemacht, gesagt, wir haben noch nie so viel gehabt, aber in der Aussage, die oft gemacht wird, eben auch die Medien werden weniger gut. Hat Qualität abgenommen? Wo hat sie abgenommen? Wo hat sie zugenommen?
Ich sage immer, der schlimmste Begriff, aber ein Begriff, den ich einfach nicht mehr hören kann, ist Qualitätsjournalismus. Jeder, der ein Medium macht, will etwas qualitativ Gutes machen, oder? Und wer beurteilt das schlussendlich Qualitätsmedium? Schlussendlich musst du ein Medium machen, das gefällt. Darum sage ich auch einen Begriff Massenmedium. Fernsehen ist ein Massenmedium, bis jetzt immer noch, also ist ein Medium für die Masse. Und dann musst du halt auch eine Masse können ansprechen, oder? Und ich glaube, da verwechselt viel, dass viele, die Medien beurteilen, gehen immer irgendwie mit einer moralischen Geschichte hinter und das so bewerten. Für mich ist so ein Schlüsselerlebnis gewesen, ganz am Anfang von Telezüri. 1995 hat es eine Sendung gegeben, immer am Freitag eine Kultursendung. Da haben wir vom Schauspielhaus berichtet, man hat auch berichtet, wenn im Kino läuft, etc. etc. Und dann hat Roger am Tag gesagt, wir stellen die Sendung ein. Und dann hat die ganze Redaktion gekommen und gesagt, das können wir nicht machen, Roger. Wir brauchen das, Kultur ist wichtig. Und der arme Moderator, und weiss Gott, der hat einen schönen Job gefunden, nachher hat es kein Problem gewesen. Der arme Moderator. Und dann hat Roger gesagt, also, ich mache eine Umfrage. Wer von euch da innen schaut die Kultursendung? Das war niemand gewesen, oder? Und das meine ich, oder? Der Unterschied zwischen Qualität und Erreichen vom Publikum ist manchmal eine ganz grosse Spannbreite drin und eben die musst du dann versuchen aufzufüllen.
Publikum erreichen, aber trotzdem nicht um jeden Preis. Wenn du sagst, eine gewisse Qualität braucht es, dass man überhaupt
natürlich.
Natürlich, aber einen gewissen Anspruch redaktioneller Natur sollte trotzdem vorhanden sein.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich mache ein Fachmedium. Wenn du ein Fachmedium machst wie persönlich, dann erwartet eigentlich dein Publikum schon, dass du vielleicht noch ein bisschen fundierter bist, weder als die grossen Titel. Wie du bist ein Fachmedium, du bist ein Spezialist auf dem und darum gehen sie zu dir auf persönlich.com oder lesen die Zeitschrift persönlich. Also, das erwarten wir dem von dem Medium und das musst du natürlich dann auch erfüllen. Aber wie gesagt, ich finde immer den Begriff Qualitätsjournalismus. Weißt du, Qualitätsjournalismus, das beurteilen etwa die Leute, die das Medium gar nicht lesen oder gar nicht wissen, um was das geht. Sondern die Aufgabe von einem guten Medium ist, das Erreichen vom Publikum und auch das Befriedigen vom Publikum, dass die sagen, das ist toll, was die machen.
Und dort sind natürlich Erwartungen da, was Qualität anbelangt.
Natürlich, ja natürlich. Es ist ein harter Markt. Also, ich meine, ich muss immer sagen, jeden Morgen schaue ich Zürich Zeitung an, die NZZ. Das ist natürlich ein grosses Kino, was die machen. Einfach auch vom redaktionellen Output her, die haben in den Ländern außer die Korrespondenten. Und da spürt man, also der Ruf von der NZZ, sage ich jetzt einmal, der kommt nicht von ungefähr. Da merkst du einfach, da wird investiert, oder? Und vielmal sieht man es auch bei Zeitungen, dass viele Sachen, die du schon gelesen hast, ja gut, ich bin jetzt natürlich ein News-Junkie, die du schon gelesen hast im Internet oder auf dem iPhone, kommen dann 3-4 Tage später in der Zeitung, 1:1. Dann musst du natürlich fragen, ja gut, warum soll ich denn noch ein Zeitungsabo haben, relativ teures, wenn du das vorher schon im Internet hast, können gratis lesen, oder? Und das sind schon Entwicklungen, die heute anders sind, wie eben vor 40 Jahren, wo Radio 24 ist, oder vor 30 Jahren, wo wir gestartet sind mit Tele Zürich.
Wie machen wir das beim Persönlich? Es gibt persönlich das Magazin, es gibt persönlich.com und es gibt den Podcast. Wie vernetzt ist das Ganze? Ist die 360-Grad-Medienstrategie? Existieren die Formate nebeneinander, noch nebeneinander? Wohin geht der Reis?
Ja, ich meine, meine Überlegung ist natürlich am Anfang des Jahres immer und auch von meinem Kollegen Manfred, wir müssen einfach überlegen, wie können wir den Verlag finanzieren, oder? Und wir haben im Moment, da muss man jetzt ehrlich sagen, wir haben schwierige Zeiten. Also man merkt es einfach, wir laufen in eine Rezession hier. Also der Arbeitsmarkt und alles ist irgendwie schwieriger geworden. Deutschland schwächelt, oder? Wenn Deutschland, sage ich jetzt einmal, hustet oder Fieber hat, dann merkt das die Schweiz auch, oder? Und das spürt man einfach, oder? Es ist nicht mehr so einfach, an Inserat hinzukommen, wie jetzt vielleicht noch vor 2 Jahren. Und dann musst du natürlich dann überlegen, wie gehen wir mit dem weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, die ein Printprodukt haben, haben mir gesagt, nein, Digital First, oder nur noch alles digital, nur noch alles mit dem iPhone, nur noch alles mit dem Internet. Und dann stellen sie irgendein Printprodukt ein und dann sagen sie, das ist komisch. Und das ist ja klar, im Internet kommt einfach nicht so viel Erlös ein wie beim Print, oder? Und darum sind natürlich viele Verlagshäuser heute noch froh, dass sie ein Printprodukt haben oder ein haptisches Produkt haben. Wie die können sie natürlich noch die grossen, wenn es gibt, die grossen Inserate schalten. Und das gibt einfach mehr Impact, wie jetzt zum Beispiel im Internet.
Aber jetzt auch aus Lesersicht, aus Zielgruppensicht. Ich konsumiere etwas, das im Print kommt und erst noch sehr schön hochwertig produziert, ganz anders, mit einer anderen Ruhe, wenn ich etwas Digitales konsumiere.
Ja, also ich habe immer die Erfahrung gemacht. Man muss immer sagen, wir sind ein bisschen die Ausnahme. Wir sind ein Fachverlag, oder? Ein Fachverlag richtet sich im Prinzip an ein Fachpublikum. Das habe ich vorhin gesagt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir nennen uns persönlich, wir sind in einer Eitelkeitsbranche, das sage ich auch immer. Kommunikation, Werbe, Medien, Marketingbranche, das sind Leute, die sich gern sehen. Oder das sind jetzt Leute, wo sich nicht wem verstecken. Darum haben wir auch ein bisschen gross, also wir sind auch ein bisschen im Überformat mit dem persönlich, gehen 10 Ausgaben raus, machen dann noch relativ viele Sondernummern für über Diversity haben wir zum Beispiel gemacht, Nachhaltigkeit etc., wo dann natürlich finanziert sind, gesponsert sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Printprodukt nicht mehr hätten, gäbe es den Verlag persönlich nicht. Also wie der Print finanziert im Moment immer noch das Digitale. Persönlich kommen ist natürlich unsere Visitenkarte. Da haben wir eine Redaktion mit 4 Leuten und da haben wir 20'000 Newsletter, die rausgehen. Und wir nehmen jetzt mal an, über 30'000, 40'000 Leute in unserer Branche konsumieren das. Das ist ein bisschen der Nachrichtendienst der Branche und da haben wir auch eine Verantwortung gegenüber der Branche. Und die beiden Medien ergänzen sich eigentlich noch ganz gut. Und den Podcast haben wir einfach mal gefunden, da fangen wir mal an. Podcast ist aktuell und wir haben eigentlich gute Resonanz auf.
So geht es viel noch. Man fängt mal an mit einem Podcast. Wie sehr haben wir, zum wirklich einen Bezug nochmal zu schaffen, wie sehr ist der Podcast inkludiert im Printmagazin? Wie sehr nützen die eben auch die Synergien zwischen dem Web und dem Podcast selber? Sind ihr da schon dran oder ist das etwas, was bei dir noch irgendwo im Hinterkopf rumschwebt und sagt, eigentlich wäre es schön, wir würden die verschiedenen Seiten von unserer Marke persönlich noch näher zusammenführen?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, auch im Podcast. Wir haben, am Anfang immer aus dem Café Plüsch, kennen ja einige Leute, Ämtlerstrasse, haben wir so kleine Filme gemacht. Da haben wir irgendjemanden eingeladen, einen Werber und so, hat er interviewt und so. Die Tollestein, die heute beim Tagesanzeiger ist, ist lange Redaktionsleiterin bei uns, hat die Idee gehabt. Und dann haben wir das gemacht mit grossem Erfolg, oder? Ist aber eine relativ aufwendige Geschichte gewesen. Man hat irgendwie 3 Kameras gebraucht, also wir sind mit dem iPhone gefilmt und wirklich toll gemacht gewesen. Und dann ist Corona gekommen, sind die Restaurants geschlossen gewesen, und dann haben wir das eingestellt. Und irgendwo, ich glaube, der Christian Beck ist mit der Idee gekommen und hat gesagt, wir müssen doch anfangen mit einem Podcast. Und ich habe immer gesagt, wir müssen einfach schauen, wir sind gleich ein kleiner Laden, dass man Kräfte nicht irgendwie an x Ort, oder dass dann die ganze Redaktion nur am Podcast umstudiert und die anderen Sachen vernachlässigt werden. Und dann hat es eigentlich die Idee gegeben, man könnte eigentlich ein Gespräch machen über 2, 3 aktuelle Themen aus der Kommunikation, aus den Medien oder aus der Werbung. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und die Erfahrung ist eigentlich immer ein bisschen die, Dienstagmorgen schreibt mir mit Christian und sagt, du, haben wir schon Themen und so. Und ich bin eigentlich immer überrascht, sind immer sehr gut vorbereitet. Oder? Unsere Redaktorinnen und Redaktoren beschäftigen sich dann mit dem Thema und überlegen sich dann, welche Themen das sind. Und dann nehmen wir das auf bei mir im Büro. Wir haben auch ein kleines Studio gemacht, natürlich nicht so gut wie da. Aber irgendwie funktioniert das und wir kommen eigentlich gute Resonanz über. Wie es sind natürlich, jetzt haben wir gerade etwas gemacht, eben das Bündnerurteil von Roger Schawinski oder Spiess-Hecklin-Fall. Und man muss natürlich sehen, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt, dann ist man natürlich schon drin. Und dann versuchen wir das irgendwie jetzt aufzuarbeiten.
Es sind aktuelle Themen, es ist ein anderer Fokus, gleichwohl auch ein Tiefgang, Themen, die sonst so direkt im Persönlich nicht den gleichen Platz oder einen anderen Platz würden finden.
Ja, also im Heft haben wir natürlich, Heft ist eher sinnierend, das ist natürlich auch die Langstrecke, oder? Das liegt einen Monat rum. Grosse, lange Interviews, wir machen noch die langen Interviews, 20'000 Zeichen, das gibt es heute gar nicht mehr. Und versucht auch mit Fotografien, jetzt haben wir da Toscani, der gestorben ist, so einen Rückblick und weiss Gott was. Und persönlich kommen, dort ist für mich einfach das Wichtigste, dass wir die Nummer 1 sind auf dem Markt, dass wir die Schnellsten sind, dass wir die Informationen haben und dass wir auch eine Fairness haben. Das ist ein paar wichtig, dass wir nicht irgendwie plötzlich von einem Verlag oder einem Medienhaus vereinnahmt werden, sondern dass wir das irgendwie objektiv berichten, weil der Branche geht.
Die Reise von persönlich, da ist klar, wie es weitergeht. Das hast du jetzt gerade gesagt. Wie geht die Reise, du hast nicht etwas sagen zu der Reise von persönlich, gell?
Ja, was heisst Reise von persönlich? Ich sage, als ich das gekauft habe, das war für mich eigentlich der grösste Move im Leben. Das war der grösste Move. Ich war immer Journalist und habe meine Themen gehabt, meine Bücher geschrieben, meine Romane. Romane ist natürlich die Herzensangelegenheit von mir und ich habe den Blocher interviewt und weiss Gott, was.
Das ist ja eigentlich, du sagst den Blocher interviewt. Tele Blocher ist eigentlich der erste Schweizer Podcast.
Ja, sogar international. Also ist die Mutter aller Schlachten 2007. Die Idee von Norbert Neininger, Verleger von der Schaffhauser Nachrichten. Und der hat die Idee gehabt. Ich habe das Blocher-Prinzip geschrieben gehabt. Das war eine Schnellübung, wie der Neininger ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, es hat mal einen angefangen mit einem Buch über den Blocher, Führungsbuch, würdest du das fertig machen? Und ich habe den Christoph Blocher immer gut gekannt. Er kommt aus der gleichen Ortschaft wie ich. Und habe im Tele Zürich habe ich immer meine vier Leute gehabt. Ich hatte den Ogi, den Pfarrer Sieber, den Jean Ziegler und den Blocher. Mit denen habe ich immer einen super Kontakt gehabt und alle haben gewusst, wenn man irgendetwas von denen geht, das über mich. Und dann habe ich plötzlich die Idee gehabt, ja gut, man könnte ja ein Führungsbuch machen, aber nicht irgendwie ein Führungsbuch, führe so und so. Das wäre ja dann irgendwie die Mao-Bibel. Da habe ich nicht schreiben wollen. Und habe dann plötzlich gefunden, man könnte ja das dialogisch machen mit dem Blocher. Blocher war dann Bundesrat gewesen, Herr Bundesrat, wie führt man, papapa. Und irgendwo, wo wir dort angefahren sind, habe ich die Idee gehabt, man könnte das Blocher-Prinzip nennen. Es hat irgendwie ein anderes Prinzip gegeben. Und diese Mischung hat es dann ausgemacht. Und Ruhe Pflanz hat dann irgendein Smiley vorne drauf tun. Und ich habe dann gesagt, das kann man nicht machen, ein Bundesrat, so ein Smiley. Und dann hat der Christoph Blocher gesagt, das machen wir. Und das Buch ist ein riesen Erfolg geworden, 40'000 Mal verkauft worden, in der 11. Auflage mittlerweile, also der HSG ist, glaube ich, sogar noch Teil der Lektüre. Und dann ist der Norbert Neininger, in dem sein Verlag ist das Buch rausgekommen, ist zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir ganz etwas Verrecktes. Jetzt mach du jede Woche einmal ein Interview mit dem Blocher, eine Viertelstunde. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Nein, ich meine, ich bin da angestellt, bin persönlich als Chefredakteur und so. Das gehört, hey, passiert gar nichts. Und dann sind wir zum Christoph Blocher gegangen, und der war am Bundesrat und dann hat der Blocher gesagt, ja, das finde ich eine super Idee, da können wir ja kommunizieren außerhalb der SRG und außerhalb der Kanäle. Drei Bedingungen. Es wird immer der gemacht, wo er ist. Das war natürlich noch ein bisschen schwierig am Anfang, er steht noch im Bundeshaus oder in Herliberg. Die zweite Bedingung ist, es wird nichts geschnitten. Das ist bis heute, es ist kein Sendung.
Live on tape.
Ja, ja, also wir machen es am 7. am Morgen und am 12. geht es raus im Internet. Wird nichts geschnitten. Und die dritte Bedingung ist, es ist kein Pressesprecher dabei. Und ich glaube, noch eine vierte so eine Nebenbedingung war, man fängt nur einmal an. Und das haben wir uns eigentlich immer, ich glaube, bei der Folge 847 haben wir zweimal angefangen, wie irgendwie hinten ist einer durchgelaufen. Aber es wird nichts geschnitten an diesen Folgen. Und es hat natürlich Fälle gegeben, wo der Blocher Sachen gesagt hat, wo nachher sogar juristische Verfahren gegeben hat oder irgendeiner gesagt, Herr Blocher, Sie hat das widersprochen. Also es ist schon noch High Risk, was er vor allem macht mit dieser Sendung.
Aber die Prinzipien, was ihr dort umgesetzt habt, die Prinzipien, die nützen wir heute in einem Podcast, beim Fernsehen, dass wir eben live on tape produzieren, das schafft Authentizität, das schafft Nahbarkeit. Und irgendwo schafft es auch ein Vertrauen, das man möchte haben, zu jemandem wie dem Christoph Blocher, aber auch zu den Macherinnen und Machern von so
Fall. Ja, ja, also wir haben jetzt immer noch, ich schaue dann immer auf YouTube, es kommt auf YouTube, also es ist ja, Podcast, ich muss einfach den Ton abstellen, wir haben 15'000 Aufrufe im Moment und das ist eigentlich sehr viel, dann wird es am Schaffhauser Fernsehen aufgezeichnet, dann geht es über Swisscom TV, also ich sage, etwa 70'000 Leute schauen jede Folge. Das meist zitierte Interview von der Schweiz sage ich mir noch. Und ich meine, 15'000 in einer Sendung, wo 20 Minuten zwei reden miteinander, wo eigentlich nicht viel passiert, ist nur eine Kameraeinstellung, ist eigentlich schon noch phänomenal über die lange Distanz. Also wir machen es jetzt ja seit 2007, man kann es ausrechnen, ich glaube das 18. Jahr, sind mittlerweile 920 Folgen sind wir jetzt dran. Also man könnte jetzt 3 Wochen hintereinander nonstop da schauen. Und die Erfahrung zeigt natürlich schon, du musst auf der anderen Seite eine Figur haben, die auch etwas darstellt. Blocher ist natürlich ideal. Er polarisiert. Es gibt die einen, die ihn hassen und die anderen lieben ihn. Und ich habe gehört von SP-Leuten, die sagen, wir schauen das immer, dann wissen wir, wie er denkt, oder? Und dann ist natürlich einfach eine faszinierende Figur. Er ist Milliardär, ist Bundesrat gewesen, ist aus dem Bundesrat rausgerührt worden. Also, und ist natürlich immer noch der Strippenzieher hindurch und ist natürlich sehr gebildet. Du kannst mit ihm eigentlich über alles reden. Und das ist natürlich für so ein Format schon etwas Spannendes, auch in Zeiten, wo nicht so viel passiert.
Warum funktioniert das Format? Du hast es gesagt vorher, aber nicht nur da in der Schweiz, sondern warum funktioniert das Format auch international?
Also jetzt, Dele Blocher ist der Englische, es hat mal einen englischen Ministerpräsident gegeben, der hat dann das kopiert. Und der hat sich dann wirklich auf Dele Blocher berufen. Das Format von Dele Blocher funktioniert wegen Folgendem. Es haben es dann noch andere gemacht, von Wilmar Schlumpf hat es versucht, Angela Merkel hat es gemacht. Ich weiß nicht, ob die gewusst haben, was Dele Blocher ist, aber es ist dann plötzlich so eine Welle aufgekommen, 2-3 Jahre später. Die haben dann irgendwo durch natürlich den Fehler gemacht, auch für Schlusszeichen, dass die irgendwie natürlich einen Kommunikationsmensch nebenzu hatten, einen PR-Strateg, weiss Gott war, und der hat dann gesagt, also, wir müssen vor allem noch schnell testen und prüfen und etc. Du musst das wirklich, wie wir es jetzt machen, nicht vorbereitet. Also du bist vorbereitet, ich habe gar nicht gewusst, um was das geht.
Du bist du bringst alles mit in die ganze Erfahrung,
genau,
Matthias.
Genau, der Erfahrung drin. Aber so muss es funktionieren. Es muss authentisch sein, es muss ehrlich sein. Mit dem Risiko, dass halt mal ein Absturz oder ein Versprechen oder etwas drin ist. Und dann hast du die Glaubwürdigkeit von so einem Format.
Und das mit dem Staats und Falls im Endeffekt?
Mit dem Staats und Falls mit dem. Und ich meine, mit Dele Blocher haben wir nach einem Jahr aufhören. Christoph Blocher ist dann weggewählt worden. Die NZZ hat geschrieben, auch wegen Dele Blocher. Wie der Guspin, der andere Bundesrat, wo die noch immer Streit hatte, der hat gemeint, dass sie einen Satellit im Weltall, der draufsteht, sind Blocher. Und ist das nicht ganz gewesen. Aber wie gesagt, das hätte so Emotionen aufgerufen, oder? Die hatten 3 Bundesratssitzungen gehabt wegen Dele Blocher, eine Untersuchung vom Bachkomm, ob man das machen darf. Und von dem her, gut, ich habe natürlich auch meine Prügel bekommen, ich bin natürlich im SVP-Lager gewesen. Mich hat das eigentlich gar nicht interessiert. Mich hat eigentlich das Format interessiert. Mich hat eigentlich die Form interessiert. Mich hat eigentlich das neue Mediale interessiert, oder? Klar kommst du natürlich die Spritze rüber, politisch und so, aber das habe ich interessant gefunden, dass du außerhalb der etablierten Kanäle plötzlich Medien hast, die nicht mehr irgendwie kontrolliert sind von Verlagshäusern. Und das haben wir doch genau heute auch bei den Podcasts. Ich meine, was wir machen, ist eine Radiosendung, wie früher vielleicht persönlich, das ist der gleiche Name übrigens, persönlich von Schweizer Radio gemacht hat oder Doppelpunkt beim Roger oder weiss Gott was. Die etablierten Medienhäuser haben da gemacht, Podcast kann heute jeder machen, oder? Und erreicht heute sein Publikum. Und das ist natürlich schon noch spannend.
Wir waren Vorreiter mit Helle Blocher, Vorreiter vom Podcast in der Schweiz. Matthias, du bist jemand, der der Zeit voraus ist, der vorausdenkt, der neugierig ist, der Sachen auch ausprobieren will, der wissen will, wie funktioniert es. Was sind es für Sachen, die deinen Kopf momentan beschäftigen, die dir das Funkeln in den Augen wecken, wo du sagst, das nimmt mich jetzt noch Wunder, da möchte ich hin.
Ja, also, wenn du jetzt im Verlag, oder bei den vielen Sachen, die ich mache, ich habe ja bei Radio 1 noch eine Sendung und Kolumnen und schreibe «Schweiz am Wochenende» habe ich noch Kolumnen, im «Zürcher Tagblatt» habe ich, also ich mache relativ viele Sachen. Aber beim Bücherschreiben, das, was mir am nächsten ist natürlich der Verlag. Das Wichtigste, oder? Der Verlag ist eigentlich da, wo es ein Einkommen gibt von meinen Kolleginnen und Kollegen, die einen super Job machen und von mir, oder? Und wir müssen einfach schauen, dass wir den Verlag irgendwie durch die stürmischen Zeiten durchbringen. Und es ist natürlich jetzt schon wahnsinnig, wenn du die Branchen anschaust, wo wir uns drin bewegen, oder? Medienbranche redet man immer, dass es schwierig wird. Jetzt kannst du immer noch von einem Grund, Axiom ausgehen, das lautet, der Mensch will irgendwie immer Informationen haben. Der Mensch ist immer süchtig nach irgendeinen Informationen. Die Frage ist einfach schlussendlich, über welchen Kanal und ob du den Kanal kannst finanzieren, oder? Und das wird immer schwieriger werden. Eine Branche, die natürlich brutal leidet im Moment, und das redet man gar nicht so gross drüber, ist die Werbebranche. Also, du hast heute einfach verschiedene Punkte, die es gibt. Wir haben die Hälfte vom Geld, geht heute an die Amerikaner und an TikTok, oder? Das ist chinesisch. Also, einfach jede zweite sind 4 Milliarden Werbefranken in der Schweiz und 2 Milliarden geht zum Beispiel an Google, wo da in der Nähe ist, an Facebook und alle die. Und da kommt nichts zurück, oder? Und das ist natürlich schon extrem. Das ist wie eine Badewanne, wo immer das Wasser unten rausläuft. Es gibt eine grosse Werbefindlichkeit. Ich meine, in Zürich, einfach nur die kapitalistische Stadt der Schweiz, sogar von Europa kann man sagen, da gibt es jetzt Leute, die sagen, es dürfen kein Plakat mehr aufgehängt werden im öffentlichen Raum. Und die hat es schon vor 20 Jahren. Und dort haben wir gesagt, das sind da irgendeine skurrile Spinner und so. Heute glaube ich sogar, wenn es eine Abstimmung gäbe, die hätten die Mehrheit. Also in Bern ist das durchgekommen. In Genf, bestimmte Stadtteile von Genf, haben kein öffentliches Plakat mehr. Und wenn man jetzt einfach schaut in Zürich, etwa, glaub, 30 Millionen Franken von der Plakatwirtschaft geht zum Beispiel an die VBZ, oder? Da würde dann wegfallen. Das ist eigentlich in so einer reichen Stadt wie Zürich, ist da jedem gleich. Ja gut, haben wir die 30 Millionen nicht mehr. Aber das ist eine Entwicklung. Also die Werbefindlichkeit, viele Produkte können nicht mehr beworben werden. In Deutschland zum Beispiel haben wir heute den Fall, dass 70-80% von allen Lebensmitteln können nicht mehr oder dürfen nicht mehr beworben werden wegen Zucker oder all irgendeinen
Fragen. 70-80% sogar sind das. Das sind sehr hohe Zahlen.
Ja, ja, und das kommt natürlich in die Schweiz auch über. Wir haben so gesehen, Zigarettenwerbung, ich rauche nicht. Also, aber ich habe da jetzt kein Interesse an dem. Aber ich muss sagen, ich meine, solange Zigaretten erlaubt ist, finde ich, sollte man auch eine Werbung machen für Zigaretten. Und in der Schweiz ist das eigentlich faktisch tot, oder? Alkohol ist ein bisschen etwas anderes, eine gute Lobby. Aber wir haben einfach immer mehr, wenn ich mit dem sagen will, immer mehr Einschränkungen auf dem Werbemarkt. Wir haben eine Werbefindlichkeit. Also zum einen eben der Konzern, die Werbefindlichkeit. Dann glauben viele Leute auch nicht mehr an die Werbung. Dann gibt es viele Firmen, die Werbung in-house machen. Du brauchst gar keine Agentur mehr. Und jetzt last but not least kommt noch künstliche Intelligenz, wo du heute am Computer sitzt und mit, wenn du es ein bisschen kannst, mit 3-4 Tippen, hast du eine Kampagne, wo früher ein Grafiker vielleicht 2 Wochen dran war.
Das heisst, du siehst primär die Risiken von künstlicher Intelligenz oder siehst auch die Chancen, siehst auch die Möglichkeiten, die neu aufgehen in dieser Marktveränderung drin.
Ja, ich meine, man muss einfach aufpassen, dass man sagt, es ist gefährlich oder nicht gefährlich. Es ist eine Tatsache. Sie ist da.
Es ist da, natürlich, ja.
Ich glaube, schlussendlich sind die Risiken grösser. Wie wir eigentlich unsere Kreativwirtschaft, unser journalistisches Potenzial, lagern wir langsam an den Maschinen raus. Und ich habe selber, ich meine, ich bin technisch nicht so bewandert oder so affin, aber Christian Beck hat mir das gezeigt. Der hat eine Zusammenfassung gemacht von unserem Podcast. Hat das abschreiben lassen? Das kann ja...
klassische Transkription, genau. Audio aufladen.
Genau,
dann kommt der Text
und dann hat er gefragt, wer ist besser. Und klar, hat er natürlich alles schon geschaut, dass ich nicht ganz abfalle.
Aber wer ist besser? In welcher Hinsicht?
Ja, einfach oder interessanter und so. Mhm. Und da muss ich sagen, hat jetzt die künstliche Intelligenz eine Analyse gebracht, wo du als, sag jetzt mal, Journalist nicht besser, weißt du, er hat dann abgewogen, er hat gesagt, der Acker hat vorhin das und das gemacht und der Becker ist vielleicht ein bisschen fundierter und der Acker ist aber mal im Fernsehen gesehen, blablabla. Aber wenn man es abwirkt, dann sind beide interessant und der Punkt hat der Acker. Also, schon das Differenzieren, wo du vielleicht vor einem Jahr noch nicht, vor einem Jahr war einfach eine plumpe Zusammenfassung gewesen. Und jetzt geht er schon in Details und sagt, aber der Becker hat noch ganz etwas Interessantes gesagt, wo er wertet schon ein bisschen und hat sogar noch kleine Pointe drin. Das ist schon erschreckend. Also, dass das Sachen sind, die früher noch ein Mensch gemacht hat, eine Persönlichkeit, und jetzt macht das Maschine innerhalb von wenigen Sekunden.
Ich sehe die Risiken. Siehst du auch jetzt für die Journalisten bei dir im Team gewisse Chancen, gewisse Möglichkeiten, dass gewisse Recherchen können erleichtert werden? Was siehst du auf der Chancenseite?
Ja, natürlich. Ich meine, wir sind ein Diebel. Das ist natürlich genial. Wenn du einen Brief musst schreiben auf Englisch, dann gibst du ein Diebel und das ist in einem perfekten Englisch, oder? Also, du kannst natürlich schon viele Sachen auslagern, wo du früher noch einfach viel gestabiger daherkommst, oder ein Korrekturprogramm oder eine Meldung wird, dann hättest du natürlich Sack, dann irgendwie. Das sind natürlich alles gute Sachen. Aber ich sage meinen Kolleginnen immer, das sind natürlich schon die Sachen, die am Schluss euch abschaffen, oder? langfristig, weil wenn natürlich dann alle mit künstlicher Intelligenz arbeiten, brauchst du auch die Rechercheure nicht mehr und weiss Gott warum. Das ist natürlich schon eine riesige Gefahr. Und dann gibt es natürlich schon einen Punkt. Wir gehen immer davon aus, dass das die absolute Wahrheit ist. Das stimmt ja nicht. Also, die künstliche Intelligenz greift einfach auf bestimmte Sachen zu und die Sachen, die sie haben, tun sie dann anfangen verarbeiten.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also, es ist nicht die Wahrheit, es ist die Wahrscheinlichkeit.
Absolut. Ja, ja, natürlich.
Und du hast jedes Mal bei künstlicher Intelligenz hast du sicher irgendeinen Bock drin. Irgendeinen Fehler, irgendetwas Absurdes hast du drin. Und den wirst du auch immer drin haben, den Fehler. Das ist eigentlich irgendwo systemrelevant. Und das Problem ist, und das ist ja dann wieder die Chance für den Mensch, dass er natürlich dann das Medium ist, das sagt, das ist der Fehler oder das müssen wir nochmal kontrollieren. Aber jetzt, wo die Chinesen gekommen sind mit dem DeepSeek, ich meine, es hat man immer gesagt, es gibt zwei Probleme. Der Datenschutz, das ist ein Riesenproblem. Da wird es ganz grosse Probleme sein wie KI, wie bei Google. Jetzt diskutieren wir über Leistungsschutzrecht, wie jetzt Google irgendeinen Artikel vom persönlich abnimmt oder vom Tagesanzeiger. Da weisst du ja noch, ist ja noch von denen. Aber bei der künstlichen Intelligenz, da kommt ja alles in einen riesigen Topf hier und da macht der Koch irgendetwas Neues draus und du weisst gar nicht mehr, woher die Elemente kommen, oder?
Weil es sind nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, ja.
Der Weg ist nicht mehr nachvollziehbar von der Information, ja.
Du bist ja, also, du tapst einfach in den Nebel, oder? Und dann, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben immer gesagt, ja, die Rechenzentren, die brauchen so viel Energie für die künstliche Intelligenz. Und jeder hat doch gehofft, ja, das ist ja gut, die brauchen so viel, da kann man auch nicht alles machen, das stoppt sich schon von selber. Jetzt kommt die DeepSeek, die sagt, wir brauchen gar nicht mehr so viel Energie, oder? Also wenn du so viel Energie am Schluss brauchst wie ein Handy oder ein iPhone, dann ist ja das für jeden machbar. Also es gibt eigentlich die Schranken gar nicht mehr. Und das finde ich schon noch eine schwierige oder eine gefährliche Entwicklung.
Was heisst das? Du hast den Begriff nicht gerne für den Qualitätsjournalismus. Kann man nicht dem mal beisagen, die Journalisten, die Agenturmeldungen aufbereiten, die wird es nicht mehr brauchen, die werden ersetzt durch KI, aber dort, wo ein Journalismus gemacht wird, für bestimmte Zielgruppen mit gewissen qualitativen Erwartungen, marktauglich, die Journalisten, die Autoren, die Menschen, die denken, die reflektieren, die Gedanken braucht es nach wie vor. Und für die besteht auch in Zukunft noch ein Markt.
Ich hoffe es, ja. Ich hoffe. Oder das Gefährliche ist bei dieser KI, dass die irgendwie sich mal verselbstständigt und dann selber anfangen zu denken. Vor dem haben ja alle Angst, oder? Jetzt sind wir immer noch in dem Stadium, wo irgendwie Jäger und Sammler, oder? Wo man irgendwie das zusammenmixt, oder? Aber in dem Moment, wo sich natürlich das ganze System verselbstständigt und die eigentlich die menschlichen Denkstöße und Denkstrategien übernimmt und sich selber anfängt, Sachen entwickeln, die losgelöst sind von dem, was sie irgendwie können angreifen können. In dem Moment wird das natürlich schon gefährlich. Ja, natürlich, ich hoffe schon, dass originelle Gedanken der Mensch schon ein Monopol hat auf das. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Bei Fotomontage. Ich meine, es hat schon 1917 Bilder gegeben, wo der Lenin irgendwie einen von seinen Widersachern auf dem Bild rausgeschnitten hat. Da haben wir es noch mit der Schere gemacht und dann irgendwann zusammengeklebt und irgendwie so. Das hat es ja immer gegeben. Aber es ist natürlich schon eine Demokratisierung von diesen Sachen, dass du das heute relativ einfach machen kannst, oder? Und das ist das Gefährliche.
Braucht natürlich auch eine entsprechende Schulung von den Bürgerinnen und Bürgern, zum kritisch herzuschauen, zum kritisch nachdenken mit den Informationen, die einem gegeben werden.
Ja, natürlich. Und wir haben heute, und das glaube ich schon, ich meine, ich bin jetzt über 60 und du hast gesagt, ich habe die Medienwelt in den letzten 40 Jahren schon ein bisschen begleitet, eben auch mit dem allem, was ich gemacht habe. Wir haben heute schon ein bisschen im Bruch, dass wir heute natürlich auch eine Generation haben, die heute anders Medien konsumiert, als wir es noch gemacht haben. Oder? Und das ist auch vielleicht das Problem der grossen Verlagshäuser. Kommst du, oder der SRG, oder weiss Gott was, kommst du an die überhaupt noch an? Oder? Ich meine, ich finde die Strategie falsch vom Schweizer Radio und Fernsehen, dass natürlich alles auf TikTok und alles alle Kräfte auf das konzentriert. Ich glaube, das ist nicht ihre Aufgabe. Ich kann es aber gleich nachvollziehen, wie sie sagen, wir müssen die Leute irgendwo dort abholen, oder? Aber die Frage ist natürlich schlussendlich, ob das Publikum, das sie abholen wollen, ob die überhaupt die Kanäle dann auch konsumieren. Aber das ist dann eine andere Frage, oder? Und es hat mal ein Gesetz gegeben, das heisst, glaube ich, das Ripplersche Gesetz. Da hat geheissen, dass nie ein Medium aufgeht. Also wo das Kino kam, wo Fernsehen kam, ist das Kino nicht da gewesen. Und wo die Zeitung kam, ist das Buch nicht da gewesen. Und wo das Internet kam, ist das Radio nicht und weiss Gott was. Ich bin nicht sicher, ob bestimmte Medien mit der Zeit eingehen, wie wir jetzt natürlich ganz neue Sachen, neue Effekte haben, wo die anderen einfach irgendwo überflüssig machen.
Das Medium, das ich noch gerne habe, und auf das möchte ich zum Schluss noch eingehen, ist das Buch. Ich sitze gern noch mit gemütlich her, lese etwas. Ich möchte gerne auf dich als Autor noch sprechen kommen, weil das ist eine ganz andere Art auch von deinem Arbeiten, wenn du Bücher schreibst. Das ist ein Medium, wo eine Haltbarkeit hat, die vermehrt bleibt. Das sind die aktuellen Bücher von dir. Wo geht dort auch deine persönliche Reise her als Buchautor?
Ja, ich habe jetzt 10 Bücher geschrieben. Also das Erfolgreichste, habe ich gesagt, das war ein Blocherprinzip. Angefangen mit einem Reiseführer über Zürich. Wir haben die erste Szenenreiseführer geschrieben. Das war anfangs, wann war das? 88? 89? Also um den Fall von der Mauer rum. Weißt du, wo man auch noch Nachtclub und Discos und so beschrieben hat. Ein bisschen Szenen in Zürich. Als Student habe ich dort angefangen. Ich habe jetzt, und auf da bin ich auch stolz, habe jetzt 6 Romane geschrieben. Mein letzter ist jetzt rausgekommen, Der Magier von Hiva Oa. Es ist der erste René Benko-Roman. Meine Figur heisst nicht René Benko, sondern Remo Blanco. Und der versteckt sich im Dolder, oder? Und, der Hart der Dinge, der kommt. Ich habe es jetzt dem René Benko mal geschickt, aber er hat noch nicht geantwortet. Wir kommen jetzt in die zweite Auflage mit dem, ja. Das Buch ist eigentlich das Intensivste, oder? Du tust eigentlich auf 200 Seiten eine Fantasie von dir, eine Impression von dir, eine Geschichte von dir verpacken und du versuchst mit dem dann das Publikum zu erreichen. Und ich bin vorhin gerade bei Morel Füssli vorbeigegangen und er liegt immer noch prominent dort. Also das ist eigentlich das höchste Gefühl, das ein Autor kann haben. Wir haben eine Lesung im Kaufleuten, sind Eva Wannemacher hat das moderiert, sind 450 Leute gekommen, oder? Das sind Glücksmomente, oder? Und da muss man sagen, so ein altes Medium wie das Buch, wo sich eigentlich immer noch widersetzt, KI und iPhone und allem, was wir haben, das ist schon noch genial, oder? Und man sieht es auch in der Wertigkeit, wenn du irgendeinen Journalist fragst, was möchtest du mal noch machen? Und sagt, hey, ich möchte mal ein Buch schreiben. Ein Buch ist irgendwo auch eine Projektion und ist auch eine Sehnsucht nach irgendetwas. Und da geht es mir gleich wie dir. Das ist Liebe.
Das ist Liebe. Ob der René Benko dir mal noch zurückschreibt, das erfahren wir hoffentlich demnächst. Wir drücken die Daumen und sind gespannt, was er schreibt. Danke vielmals, Matthias Ackriet.
Stefan, danke, dass ich vorbeikomme.
Und euch danke fürs Zuhören. Das war vom Swiss Podcast Magazin. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy.
Swiss Podcast.